Mehr Klimaschutz, das will eine Mehrheit von 55% der Menschen in Deutschland. Aber dafür zahlen, zum Beispiel in Form eines CO2-Preises, das wollen nur 8% der Bevölkerung. Das ergab Anfang vergangenen Jahres eine Umfrage des Ludwig-Erhard-IFO-Zentrums für soziale Marktwirtschaft in Fürth, gemeinsam mit dem Nürnberg-Institut für Marktentscheidungen. Nachhaltigkeit? Auch bei den Unternehmen in Deutschland ist das Thema angekommen. Heute geht es im Klimapodcast um die Transformation, die Klimazukunft in Deutschland. Vor der Bundestagswahl am 23. Februar fragen wir, was brauchen eigentlich Wirtschaft und Gesellschaft, um klimagerecht voranzukommen? Mein Name ist Ina Lebetjew, schön, dass ihr da seid.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V. hat einen 10-Punkte-Plan herausgebracht. Darin sind Empfehlungen für den kommenden Koalitionsvertrag zusammengefasst. Meine Kollegin Sarah-Marie Plikat hat ihn sich angeschaut. Hallo Sarah.
Hallo Ina.
Bevor wir konkret in diesen 10-Punkte-Plan einsteigen, lass uns doch ganz kurz eine Bestandsaufnahme machen. Wie steht es aktuell um die deutsche Wirtschaft?
Also die kurze Zusammenfassung des vergangenen Jahres ist, der Wirtschaft geht es nicht gut und das tatsächlich auch schon länger nicht. Ich habe zwei ganz aktuelle Beispiele mitgebracht. Zuletzt gab es bei Volkswagen erbitterte Tarifverhandlungen. Kurz vor Weihnachten kam dann die Nachricht über eine Einigung. Es sollen erstmal keine Werke geschlossen werden, dafür aber bis 2030 35.000 Menschen sozial verträglich entlassen werden, so die Formulierung. Und auch bei ThyssenKrupp, einem wichtigen Zulieferer der Autoindustrie, sollen in den kommenden 6 Jahren 11.000 Stellen in Deutschland gestrichen werden.
Ja, und das sind ja leider nicht die einzigen Beispiele.
Nein, namhafte Firmen wie zum Beispiel auch die Deutsche Bahn, Continental, SAP, Bosch und die Deutsche Bank wollen zusammen zehntausende Stellen einsparen. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat die Jobstreichungen in deutschen Unternehmen im November als alarmierend bezeichnet. Und das sei nur die Spitze des Eisbergs, weil wohl auch tausende Mittelständler derzeit Personal abbauen und das oft ohne größere öffentliche Aufmerksamkeit.
Das sind ganz schön düstere Aussichten.
Tatsächlich, die Wirtschaftsweisen sagen für das kommende Jahr erstmal keinen Aufschwung voraus. Es gibt weniger Investitionen, weniger Produktion, das führt zu weniger Einkommen und damit zur Stagnation. Daran ist jetzt auch ein Stück weit auch die Ampel zerbrochen am Streit ums Geld. Die neue Bundesregierung hat dann also alle Hände voll zu tun, dass wieder Ruhe einkehrt. Wie die Wirtschaftsweise in Deutschland nachhaltiger und sozial verträglich werden kann, damit hat sich der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V. eben in diesen 10-Punkte-Plan beschäftigt.
Erzähl doch erstmal ganz kurz, was ist das für ein Verband?
Den Verband, den gibt es schon seit 1992, also mehr als 30 Jahre. Zugrunde liegt der Gedanke, dass Ökologie, Soziales und Ökonomie zusammengehören. Nach Angaben des BNW, kurz, stehen die Mitglieder heute für mehr als 200.000 Arbeitsplätze. Und mit Blick auf die Bundestagswahl hat der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V. eben ein Positionspapier veröffentlicht, einen 10-Punkte-Plan mit Vorschlägen für einen kommenden Koalitionsvertrag.
Und was steht da jetzt genau drin?
Also in diesen 10 Punkten, da geht es zum Beispiel um den CO2-Preis, die Kreislaufwirtschaft, die Bau- und Wärmewende und die Mobilität. Diese 10 Punkte sind ein Kondensat aus 1,5 Jahren Arbeit der Verbandsmitglieder, sagen sie. Zu ihnen gehören zum Beispiel die Drogeriekette DM, Bioland, Demeter und das Solarenergieunternehmen Enpal. Die Mitglieder organisieren sich in Fachgruppen, zum Beispiel zur Kreislaufwirtschaft oder Energie, und erarbeiten dort gemeinsam, was es für eine nachhaltige Wirtschaft braucht. Diese 10 Punkte kommen also aus der Wirtschaft und sind für die Wirtschaft. Über einzelne Punkte habe ich mit Dr. Katharina Reuter gesprochen. Sie ist die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft. Zuerst ging es in unserem Gespräch um die Kreislaufwirtschaft.
Also das Prinzip, Wirtschaft als einen Kreis zu verstehen oder Produkte so herzustellen, dass sie eben wieder verwertbar sind, Rohstoffe, die in ein Produkt gegossen werden, die am Ende eben wieder zu Rohstoffen für andere Produkte werden und nicht zu Müll.
Ganz genau. Entscheidend ist da das zirkuläre Denken bei der Kreislaufwirtschaft, also eben, dass es im Kreis geht. Häufig rutscht das nämlich beim Recycling, das ja ein Teil davon ist, in den Hintergrund, kritisiert Katharina Reuter.
Das ist ein Stück weit was, was wir dann in der Diskussion manchmal ein bisschen schade finden, dass es immer mal wieder eben wie so eine alte Sicht auf diese Kreislaufwirtschaft gibt, die eben noch sehr in dem Recyclingbegriff verhaftet ist. Und das ist eben viel mehr, weil wir wirklich ja auch in zirkulären Geschäftsmodellen denken müssen. Das heißt, es geht nicht nur darum, bestimmte bestimmte Stoffe auch auszutauschen in Materialien und die kreislauffähiger zu machen, sondern überhaupt zu überlegen, wie kriege ich beispielsweise Produkte, wenn ich sie eben nur verleihe und nicht verkaufe, wie kommen sie zurück, wie kann ich das Ganze eben auch finanzieren. Also da ist ein wirklich neues Denken notwendig.
Um für die Kreislaufwirtschaft einen politischen Rahmen zu setzen, hat die Bundesregierung Anfang Dezember 2024 die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie verabschiedet. Da steht zum Beispiel drin, dass Stoffkreisläufe geschlossen werden sollen, denn bisher, so das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, werden nur 13% der eingesetzten Materialien wiederverwertet. Bis 2030 soll dieser Anteil verdoppelt werden. Das ist auch das Ziel auf EU-Ebene. Außerdem, das fand ich auch noch ganz interessant, schafft Kreislaufwirtschaft neue Arbeitsplätze. Das haben der Bundesverband der deutschen Industrie und das Beratungsunternehmen Deloitte ausgerechnet. Bis 2030 könnten durch die Kreislaufwirtschaft 120.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und der jährliche Bruttoumsatz der deutschen Wirtschaft um 12 Milliarden Euro gesteigert werden. An dieser nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie hält auch der BNW fest, denn momentan ist es immer noch so, dass Produkte aus Rezyklat oder überhaupt nachhaltig produzierte Dinge häufig teurer sind als Produkte aus Primärrohstoffen. Katharina Reuter.
Wenn beispielsweise DM eine Duschgelverpackung aus Rezyklat einkaufen möchte, dann muss sie das heute doppelt so teuer tun, wie wenn sie eben Virgin Plastic einsetzt, also wo eben einfach Erdöl ja in der Kunststoffproduktion immer noch auch nicht besteuert wird bei uns. Und an solchen Punkten würde man auch merken, wenn wir sowas wie eine Rezyklateinspeisevergütung bekommen, was wir vorgeschlagen haben, damit einfach dieser unfaire Zustand aufhört, dass es für die Unternehmen doppelt so teuer ist, das klimafreundlichere und kreislauffähigere Material zu beschaffen, nämlich die Rezyklate, dass sich das ändert und dann eben einfach auch schon allein über den Einkaufspreis klar ist, na klar, ich möchte mehr Rezyklat einsetzen, dann ist das für mich als Unternehmen auch günstiger und am Ende kommt das natürlich auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an.
Deswegen schlägt der BNW eine sogenannte Rezyklateinspeisevergütung vor. Das wurde auch in die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie aufgenommen. Da heißt es dann, die Einführung einer Einspeisevergütung solle geprüft werden und für den Kunststoffsektor soll ein modellhaftes Konzept erarbeitet werden. Außerdem könnten Anreize zum Reparieren dadurch geschaffen werden, so Reuter, wenn wir als VerbraucherInnen auf Reparaturleistungen zum Beispiel weniger Steuern zahlen. Insgesamt fordert der BNW ein faires Marktumfeld für nachhaltige Produkte.
Heute ist der Markt eben so organisiert von den Regeln, dass es dann immer gegen die Umwelt, gegen Menschenrechte in der Lieferkette, das andere ist einfach immer noch so viel günstiger. Deswegen wollen wir da gerne noch ein Stück weit die Vorzeichen für unsere Marktwirtschaft verändern und dafür sorgen, dass das einfach automatisch das günstigere Produkt dann im Regal ist, wenn es eben auch besser für Umwelt, Klima und die Menschen ist.
Du hast jetzt erklärt, was die Wirtschaft benötigt bzw. sich auch wünscht, um eine gute Kreislaufwirtschaft voranzubringen. Was bedeutet das denn für uns im Alltag, für uns als Gesellschaft?
Für uns im Alltag bedeutet das, dass wir leihen statt kaufen, kaputte Dinge reparieren und vor allem, dass wir richtig recyceln, sprich Mülltrennung, die ein wichtiger Teil von Kreislaufwirtschaft ist. Denn wenn die Rohstoffe nicht wieder gut in den Kreislauf zurückgeführt werden, dann können sie auch nicht wiederverwertet werden. Und da gibt es ab diesem Jahr auf EU-Ebene eine Neuheit für Textilien, denn die sollen jetzt nicht mehr in den Restmüll kommen, sondern anders gesammelt werden. In Deutschland gibt es dafür die Altkleidercontainer. Das ist aber nicht in allen EU-Ländern so. In Lettland und Spanien werden laut der Europäischen Umweltagentur im Verhältnis nicht so viele Kleider gesammelt. Diese neue Regel soll also vor allem hier neue Rahmenbedingungen setzen.
Wobei ich ganz kurz einschieben muss, dass ich gelesen habe, dass Deutschland da eine Ausnahme darstellt. Du hast ja schon gesagt, wir haben Altkleidercontainer. Fachleute sagen aber, wir sollen weiterhin nur tragbare Kleidung, also die wir selber noch jemandem geben würden, in die Container werfen, weil wenn wir da jetzt jeden Putzlappen, jeden Fetzen hintragen würden, würde das System einfach zusammenbrechen. Dafür sind die nicht ausgelegt. Und bisher, also ich habe mal nachgeguckt, machen Textilien noch rund 3,5% des deutschen Hausmülls aus. Also schon nochmal eine ganze Menge eigentlich in Deutschland.
Krass.
Was ich in dem Zusammenhang auch spannend fand, laut Greenpeace haben die Menschen in Deutschland inzwischen weniger Kleidung im Schrank als noch vor ein paar Jahren. Das hat eine Studie ergeben und das Bewusstsein ist also da, auch der Gedanke, dass die Sachen, dass man die länger behält, dass man sie einfach auch länger trägt über mehrere Zyklen des Jahres. Nur im Reparieren sind wir noch nicht so richtig angekommen, heißt es da. Und Schuhe sind ein Problem. Also die fliegen oft auch schon nach weniger als einem Jahr wieder raus aus der Garderobe. Und ja, ganz kurz noch zum Thema Altkleider. Slow und Fast Fashion haben wir hier im Klimapodcast von Detektor FM in der Vergangenheit auch schon mehrere Folgen gemacht. Die verlinken wir euch natürlich sehr, sehr gern in den Shownotes. Denn obwohl die Sammelrate in Deutschland verhältnismäßig hoch ist, ist manchmal auch gar nicht so klar, wo diese Kleidung am Ende landet, sprich ob sie eben wirklich auch recycelt wird.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Wir haben über die Verarbeitung von Rohstoffen gesprochen, beziehungsweise über ein zyklisches Wirtschaften. Die meisten Produkte durchlaufen bislang eine lange Lieferkette, Stichwort Lieferkettengesetz. Das gilt seit dem vergangenen Jahr. Unternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten in Deutschland sind dazu verpflichtet, entlang der eigenen Lieferkette die Menschenrechte zu achten und Umweltschutzstandards einzuhalten. Wenn es nach dem vorläufigen Wahlprogramm der CDU geht, soll das wieder abgeschafft werden.
Ja. Diesen Vorschlag begründet die CDU mit der Richtlinie auf EU-Ebene, die es seit dem vergangenen Sommer gibt. Allerdings haben hier die Mitgliedsländer jetzt noch mal 2 Jahre Zeit, diese umzusetzen. Also unterm Strich, wichtig für die Wirtschaft sind Kontinuität und vor allem Fairness.
Die Unternehmen, die jetzt in den letzten 15 Jahren bei sich eben so eine Lieferkettentransparenz aufgebaut haben, die hatten ja totale Mehrkosten dadurch, ne? Die haben Leute dafür eingestellt, die haben ihre Software beispielsweise angepasst oder neue angeschafft. Und dann ist doch auch einfach fair, wenn so eine Regel für alle gilt, dass wir sagen, wir wollen das auch wirklich nachweisen können, dass in diesen Produkten eben keine Kinderarbeit steckt und dass nicht in den Ursprungsländern beispielsweise massive Umweltschäden in Kauf genommen wurden. Deswegen dieses Thema Lieferkettenverantwortung und das eben auch nachzuweisen für die Firmen, das ist ein wichtiger Punkt für genau dieses Level Playing Field. Also dieses, können wir mal eine faire Umgebung für alle schaffen, dass sich auch alle an die gleichen Regeln halten.
Gleiche Regeln für alle, das kommt natürlich bei uns auf VerbraucherInnenseite auch an, wenn die Produkte dann nämlich preiswerter werden. Zusätzlich könnte man da aber auch einiges über die Mehrwertsteuer lenken. Da schlägt der BNW zum Beispiel vor, dass das Mehrwertsteuersystem überarbeitet wird. Bei Lebensmitteln ist es momentan so, dass nicht alle veganen Alternativprodukte als Grundnahrungsmittel klassifiziert und deswegen höher besteuert sind. Im Supermarkt bezahle ich also 7% auf Tofu und andere Sojaprodukte, aber für Pflanzendrinks, etwa aus Soja oder Hafer, entfallen 19% Steuern. Auch hier gibt es bereits auf EU-Ebene eine Richtlinie, die Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Vor 2 Jahren gab es da eine Änderung. Seit April 2022 können die EU-Mitgliedsländer für bestimmte Lebensmittel die Mehrwertsteuer aussetzen. Das bedeutet also, auf bestimmte Lebensmittel müssen wir als VerbraucherInnen keine Steuern zahlen. Das hat Vor- und Nachteile, wir bezahlen weniger, dafür kommt dann aber auch weniger in die Staatskassen. Und dieses weniger könnte dann aber wiederum auf unterschiedliche Weise kompensiert werden, sagen ExpertInnen. Ein Beispiel: Wegen der hohen Inflation hatte Spanien sich für den Zeitraum zwischen Anfang 2023 bis Herbst 2024 dafür entschieden, für manche Lebensmittel die Steuer zu senken und für verschiedene Grundnahrungsmittel die Mehrwertsteuer komplett wegzulassen. Darunter zum Beispiel Obst, Gemüse, Brot, Mehl, Milch, Käse und Eier. Dadurch hatte der spanische Staat 2,1 Milliarden Euro weniger in den Kassen. Als dann wieder ein Gleichgewicht hergestellt war und sich die Preise für Lebensmittel wieder stabilisiert hatten, hat die Regierung die vorherigen Steuern wieder eingeführt. Katharina Reuter.
Die EU gibt uns die Möglichkeit. Also das ist total gut zu sehen, dass die EU explizit sagt, es gab da so eine Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die den Staaten eben eine Flexibilisierung ermöglicht. Und wir sehen ja auch, wie beispielsweise andere Länder das ausnutzen und damit gute Erfahrungen machen. Also in den nordischen Ländern beispielsweise mit einer Fettsteuer. Deswegen so diese Frage, wie könnte es eine neue Bundesregierung schaffen, dieses Thema Flexibilisierung und der Mehrwertsteuer in ein einfacheres System am Ende auch, wie könnten die das eben wirklich angehen?
Das betrifft übrigens nicht nur Lebensmittel, das könnte man auch auf nachhaltige oder umweltverträgliche Produkte generell ausweiten, so Reuter.
Aber wir würden schon eben auch sehr interessant finden, dazu zu nehmen, wenn eben Zukunftsinvestitionen, also wie klimaneutrale Heizung, Gebäudedämmung, wenn solche Sachen da eben auch mit dazukommen, weil wir ja gerade die große Frage sehen, die über allem schwebt, wie schaffen wir es eben eigentlich, auch das anzureizen, dass wir jetzt in die Technologien der Zukunft sozusagen investieren. Und wenn man das klug verzahnt mit Förderprogrammen beispielsweise, kann das interessanter Fall werden, dass FÖST, also Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, die haben dazu ein ganz spannendes Projekt gemacht, wo sie sich genau eben das ganze Mehrwertsteuersystem mal angeschaut haben, wie man das eben reduzieren und modernisieren könnte. Reduzieren in der Komplexität, aber vor allen Dingen eben mit Blick auf eine sozialere Staffelung. Also weil wir müssen ja auch immer aufpassen, wir dürfen da eben nicht Luxusgüter oder so mit reinnehmen, sondern wir müssen eigentlich wirklich schauen, wie können wir auch, wenn wir die Mehrwertsteuer anfassen, dass eben beispielsweise über so Produkte des Grundbedarfs eben wirklich lösen, dass das sozial gerechte Lösungen sind. Und wie kann man es aber eben auch mit einer klugen Lenkungswirkung kombinieren?
Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, das Frau Reuter da gerade angesprochen hat, hat vor ein paar Wochen im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie herausgebracht, in der sie 4 Szenarien einer Reform der Mehrwertsteuer durchspielen und das sozial gerecht und ökologisch nachhaltig. Wen es also interessiert, der oder die kann sich da weiter vertiefen.
Okay, cool. Dann lass uns doch jetzt noch mal ganz kurz rauszoomen. Wie schätzt denn Katharina Reuter vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft ein, wo wir so kurz vor der Bundestagswahl eigentlich stehen?
Katharina Reuter findet, dass die bisherige Bundesregierung eigentlich schon ein paar gute Regeln auf den Weg gebracht hat. Die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie zum Beispiel, das Lieferkettengesetz. Das sind Pläne und Ansätze, die jetzt von der kommenden Bundesregierung weitergeführt werden müssen, so Katharina Reuter vom BNW. Sprich, es wäre im Umkehrschluss fatal, wenn diese Regeln wieder aufgeweicht oder zurückgenommen werden würden. Sie hatte auch noch mal ein ganz konkretes Beispiel aus dem aktuellen Wahlkampf genannt. Die CDU-CSU etwa will prüfen, ob die zuletzt abgeschalteten Atomkraftwerke nicht doch wieder hochgefahren werden könnten. Aus der Wirtschaft kommt da aber eher Gegenwind.
Also, dass ja beispielsweise der RWE-Chef Markus Kreber gerade noch mal einer irgendwie gearteten Renaissance der Atomkraft in Deutschland eine klare Absage erteilt hat. Und das liegt halt vor allen Dingen an 2 Dingen. Das liegt an den Milliardenkosten und an den wirtschaftlichen Risiken, die das beispielsweise mit sich bringen würde, wo er auch fragt, wer möchte denn bitte diese wirtschaftlichen Risiken übernehmen? Und deswegen ist es natürlich einfach wenig hilfreich, dass die Union im Wahlprogramm beispielsweise diesen Punkt an der Stelle vielleicht als Nebelkerze, ich weiß es nicht genau, aber diesen Punkt drin hat, eben Renaissance der Atomkraft schnellstmöglich irgendwie zu prüfen.
Und dann ist da noch die Sache mit dem Verbrenner. Ab diesem Jahr gelten höhere CO2-Flottengrenzwerte. Das bedeutet einerseits, dass Tanken teurer wird, andererseits, dass in Deutschland Neuwagen weniger CO2 emittieren dürfen als im Jahr zuvor. Wenn ein Unternehmen über den festgeschriebenen Wert kommt, muss es Strafen zahlen. Darüber wird gerade in der Autobranche und auch auf EU-Ebene diskutiert. Besonders die EVP, also die CDU-Fraktion im Europaparlament, ist gegen diese Grenzwerte. Sie wollen sie strecken, und zwar auf die kommenden 2 Jahre.
Ein zweites Beispiel, wo auch die Wirtschaft widerspricht, ist dieses Thema, ab wann werden denn hier keine Verbrenner mehr zugelassen als Autos, ne? Und in Norwegen beispielsweise, da ist das seit gestern so. In Norwegen werden seit gestern keine neuen Verbrennerautos mehr zugelassen. Und wir haben ja eine Einigung, dass das ab 2035 dann eben für uns der Fall sein soll. Und das möchte aber eben gerne die Union aufheben. Und auch da wieder die Automobilwirtschaft, die großen deutschen Automobilkonzerne sagen, wir haben uns doch jetzt darauf eingestellt. Also da wird sozusagen Verunsicherung, ne, in die andere Richtung jetzt wieder reingestreut, wenn wir eben Pläne sehen, Dinge aufzuweichen, zurückzunehmen, also beispielsweise auch diese EU-Grenzwerte für die Emissionsreduktion von Fahrzeugen. Also dass wir einfach einen abnehmenden Pfad da haben, dass man schon mal sieht, aha, wir nähern uns da einfach auch den Zielen an. Das darf man auf keinen Fall aufweichen. Und von daher haben Sie das ganz richtig verstanden, dass da einfach natürlich viele Ansätze jetzt in die richtige Richtung gegangen sind.
Noch ein kleiner Hinweis, das Interview haben wir am 2. Januar geführt. Wenn Katharina Reuter von gestern spricht, meint sie also Anfang 2025.
Es ist ja im Laufe des Gesprächs immer mal wieder eingeflossen, was Regelungen und Änderungen für uns als Gesellschaft bedeuten oder als VerbraucherInnen. Ich würde jetzt abschließend trotzdem nochmal mit dir gucken wollen, wo wir da im Moment sind, auch wenn wir uns, bevor wir die Mikros angeschaltet haben, einig waren, dass es eher ein schwammiger Themenkomplex ist. Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Wir hatten ja am Anfang der Folge schon mal erwähnt, eine Mehrheit der Bevölkerung, 55%, nämlich wünscht sich für Deutschland eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz. 33% lehnen eine solche Vorreiterrolle allerdings ab. Das zeigen Zahlen, die das Ludwig-Erhard-IFO-Zentrum für soziale Marktwirtschaft in Fürth im Februar 2024 veröffentlicht hat. Scheint da leider nicht viele aktuelle Infos zu geben. Ich habe noch Erkenntnisse aus 2022 vom Umweltbundesamt gefunden, wonach auch in Zeiten vielfältiger Krisen Umwelt- und Klimathemen immer noch stark im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert sind. Und dann gibt es noch eine Erhebung der Friedrich-Ebert-Stiftung und dem Sinus-Institut von Ende 2023, die zeigt, dass Deutschland im europäischen Vergleich recht weit hinten ist, wenn es ums Umweltbewusstsein geht. Dafür wurden Daten aus 19 europäischen Ländern, den USA und Kanada erhoben und dann auch verglichen. In Deutschland plädieren demnach 78% der Menschen dafür, für mehr Umweltschutz auch den eigenen Lebensstil zu ändern. Im europäischen Vergleich steht das Land da recht weit hinten. Im Süden Europas, zum Beispiel in Portugal und Italien, sind es 90% und mehr. Hier, so die Sinus-Geschäftsführerin Silke Borgstedt, seien die Folgen des Klimawandels schon heute deutlich zu spüren, zum Beispiel durch Wasserknappheit und Ernteausfälle.
Meine Kollegin Sarah-Marie Plikard hat für diese Folge mit Dr. Katharina Reuter gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin des Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft. Gemeinsam mit den Mitgliedern haben Reuter und ihr Team einen 10-Punkte-Plan für die kommende Koalition erstellt. Danke dir, Sarah.
Sehr gerne.
Kurzer Bundestagswahlkampf, wenig Zeit aufzuklären, deswegen tauchen wir in den kommenden 2 Folgen ab in die Politik. Dann schauen wir auf die Wahlprogramme der demokratischen Parteien, die zur Bundestagswahl antreten, natürlich durch die Klimabrille. Wenn ihr euch also in Sachen Klima im Vorfeld informieren wollt, dann klickt schnell auf Folgen, dann verpasst ihr diese beiden Episoden in keinem Fall. Mission Energiewende gibt es jeden Dienstag in der Detektor FM App und überall da, wo es Podcasts gibt. Diese Folge wurde produziert von Tim Schmutzler. Die Redaktion lag bei mir. Ich bin Ina Lebetjew. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald, bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.